Vater, ich danke dir für den Simon. Ich danke dir, dass er da ist und dass er sich vorbereitet hat. Und ich möchte dich bitten, dass du ihn jetzt gebrauchst, dass du ihn ruhig machst und ihm deine Worte gibst und dass du uns aufmerksam machst. Du weißt, wir hatten schon einen vollen Tag. Wir wollen dich bitten, dass wir wach sind, um auf dich zu hören. Danke, dass du da bist. Amen.
Amen. Ja, Daniel 6. Es hat ja Andreas gestern schon so ein bisschen anklingen lassen. Daniel 6 ist jetzt das Ende von den ganzen Geschichten im Danielbuch und jetzt switcht es so rüber zu den Gesichten, wie es immer so schön heißt. Also Berichte, Visionen, hier ist so ein bisschen der Cut. Und wer sich Daniel so ein bisschen im Überblick angeguckt hat, schon in seinem Leben mal, der stellt fest, dass es ja so ist, als würde man mit einer Kamera so ein, ja, aus dem optischen Zoom dann Stück für Stück immer mehr in den digitalen reinwandern. Es ist so, erst der kleine Daniel mit seinen 15 Jahren und man denkt so, was passiert mit dem in Babel? Und irgendwann geht diese Perspektive so auf und man merkt, es geht um viel, viel mehr. Es geht eigentlich um viel, viel mehr als Daniels kleines Leben. Als ich erfuhr, ich habe Daniel 6, da dachte ich, oh nee. Daniel in der Löwengrube, nee, bitte nicht. Warum? Daniel, das ist so ein krasser Typ. Über den heißt es hier, da fanden sie nichts über ihn, so Schlechtes zu reden und so. Und wenn ich so denke, also wenn man bei mir suchen würde, dann wird man nicht lang kramen müssen, da gäbe es viel zu finden. Und dann, ich weiß noch, wie ich da so in meinem Bett, ja, halb saß, meine Frau rechts, ich schlafe immer links. Und ja, ich so, oh nee, oh Daniel 6, da in der Löwengrube, weißt du. Und es war so, als würde Gott so zu mir sprechen und sagen, Simon, guck nochmal genauer hin. Und dann wurde ich ermutigt und beruhigt. Es geht ja gar nicht um Daniel in diesem Kapitel. Warum? Wir werden es sehen. Daniel 6 ist jetzt nicht nur Abschluss der Geschichten, also dieses Teils, sondern es hat ja auch so ein bisschen Partnerlook zu Daniel 3. Wenn wir da so ein bisschen gucken in Bezug auf die Situation von Schadrach, Meschach, Abednego, wo wir ja schon gefragt haben, wo war da Daniel eigentlich, dann wissen wir jetzt, wo Daniel auch sein kann. Auch mitten im Geschehen und auch mitten im Ziel der, ja, Anschwärzer, sage ich es mal. Wir wollen einfach mal lesen und ihr werdet feststellen, es gibt einige Parallelen zu Daniel 3 und einiges ist auch komplett anders und das ist auch gut so. Und ihr werdet auch merken, wie es Josef zum Pharao in Ägypten sagt, als der seinen Traum hat und den auf verschiedene Arten und Weisen hat. Wenn Gott etwas zweimal sagt, sollten wir genau hinhören, denn dann ist es sicher. Und was wir hier zweimal dargestellt bekommen im Buch Daniel, einmal in Daniel 3 und jetzt in Daniel 6, da sollten wir gut aufpassen, was das so wohl wäre. Wir lesen ab Vers 1. Und Darius der Meder übernahm die Königsherrschaft, als er 62 Jahre alt war. Es gefiel Darius, über das Königreich 120 Satrapen einzusetzen, die im ganzen Königreich sein sollten, und über sie drei Minister zu setzen, von denen einer Daniel war, denen jene Satrapen Rechenschaft geben sollten, damit der König nicht belästigt würde. Also, ihr erinnert euch vielleicht an das Standbild, Gold, Silber, Bronze, Eisen, Ton und so ein bisschen Gemisch. Jetzt erlebt Daniel schon den ersten Switch. Was noch Prophetie war in jungen Tagen, wird auf einmal Realität. Und das goldene Haupt ist einfach weg. Die Babylonier, Belsazar, heute Morgen, werden durch die Perser eingetauscht. Und das kriegt er direkt mit. Jetzt kommt Darius der Meder. Das Perserreich war das Medo-Persische Reich. Das waren zwei Großmächte, die so ein bisschen nördlich von Babylon um die Vorherrschaft rangen. Und dann haben letztendlich die Perser so ein bisschen die Nase vorn gehabt. Und dann haben sie sich am Ende zusammengetan und haben Babel platt gemacht. Und deswegen ist es so ein Medo-Persisches Konglomerat. Darius ist nicht König über alles, aber über die Provinz Babel. Da ist der König. Und das ist das, was uns interessiert, denn da ist Daniel. Da übertraf dieser Daniel in Vers 4 die Minister und die Satrapen, weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm war. Und der König beabsichtigte ihn, über das ganze Königreich einzusetzen. Jetzt könnte man natürlich denken, Daniel, das ist ja ein richtig eingebildeter Hans. Ne? Also da liest er, sagt er hier, ja, so Daniel, der übertraf alle anderen, weil er hatte halt einen außergewöhnlichen Geist. Nee, vermutlich hat er da so ein bisschen Geschichtsschreibung der Perser einfach Copy and Paste übernommen. Ist jedenfalls eine gute Möglichkeit. Die haben ja auch ihre Mitschriebe gehabt und so und hat dann das seinem Kapitel vorangestellt, was die so über ihn sagen. Und eins ist ja schon mal klar, warum übertrifft ihr alle anderen? Und warum kann ich jetzt wieder ruhig schlafen? Und ihr hoffentlich auch? Weil ein ungewöhnlicher Geist in ihm war. Es kommt also eigentlich gar nicht auf mich an. Ist die Frage, ist der Geist in euch? Denn dann kannst du den Rest übertreffen. In der Treue und in der Zuverlässigkeit. Und das ist etwas anderes als du musst aus eigener Kraft, bam, der krasseste sein im ganzen Königreich. Nö, er war erfüllt mit Gottes Geist. Das macht den Unterschied. Wir lesen weiter, ab Vers 5. Tja, wo es große Männer gibt, gibt es große Neider. Da suchten die Minister und die Satrapen einen Anklagegrund gegen Daniel in Bezug auf seine Amtsgeschäfte. Aber sie konnten keinerlei Anklagegrund und nichts Schlechtes finden, weil er treu war und keinerlei Nachlässigkeit oder Schlechtes bei ihm zu finden waren. Ist das bei dir auch so? Also ich muss mir da von Daniel noch eine heftig dicke Scheibe abschneiden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wünsche mir, dass das so ist. Aber mein Zeugnis wird heute wahrscheinlich noch nicht ganz so aussehen. Aber gut, Daniel war ja auch schon fast 80. Ein bisschen Zeit habe ich ja noch, mich ein bisschen mehr erfüllen zu lassen von dem Geist Gottes. Insofern auch hier wieder ruhig schlafen. Aber mit dem wachen Blick. Da sagten die Männer, wir werden gegen diesen Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn, dass wir im Gesetz seines Gottes etwas gegen ihn finden. Daraufhin stürzten diese Minister und Satrapen zum König und sprachen zu ihm so: König Darius, lebe ewig! Alle Minister des Königreichs, die Statthalter und Satrapen, die Staatsräte und Verwalter haben sich beraten, dass der König eine Verordnung erlassen und ein Verbot bestätigen solle, dass jeder, der innerhalb von 30 Tagen an irgendeinen Gott oder Menschen eine Bitte richtet, außer an dich, König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Nun, König, erlass das Verbot und lass ein Schriftstück anfertigen, das nicht geändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. Ja, wenn sie dir nicht in deinen Konten und bei deiner Steuererklärung blöd kommen können, müssen sie anders was suchen. Und es ist doch schön, wenn man Leute auf die Weise dazu bringt, mal ins Gesetz Gottes zu gucken, was sie da so gegen dich finden können. Ne? Ist ja dann wenigstens ein netter Effekt. Aber wir sehen, Daniel hat scheinbar das Wort Gottes so ernst genommen, dass sie sagten, der hält das wie ein Gesetz. Also da müssen wir irgendwas gegen ihn finden. Und was machen sie jetzt? Ja, wirklich ein seltsames Gesetz, was sie da vorschlagen. Also wenn ich das erst immer so denke, was ist denn das? Ja, 30 Tage darf keiner eine Bitte an dich richten, an jemand anderen richten als an dich. Da denke ich so, hä? Es könnte sein, dass das so ein bisschen, ich meine, jetzt haben die Babylonier gerade so an die Meder und Perser abgeben müssen, ihr Königreich. Vielleicht sollte das so ein bisschen Einheit schaffen, ja, dass alle Leute so, euer neues Haupt, der König, denkt dran, geht zu ihm mit allem. Keine Ahnung. Aber eins ist auffällig, und zwar, wenn wir so reingucken, dann finden wir, dass die Ansprache der Leute ist, König Darius, lebe ewig. Ihr denkt so, ja, was soll besonders? Wenn ihr die anderen Stellen anguckt, wo in diesem Buch Könige angesprochen werden, dann heißt es eigentlich immer, der König lebe ewig. Oh, da haben sie aber eine kräftige Schleimspur hinterlassen. König Darius, lebe ewig. Nicht nur der König, denn der König, das ist ja eigentlich das Amt. Das ist der Herrscher von Persien, von Babylon. Nein, nein, es ist König Darius, lebe ewig. Und, ja, König Darius, obwohl er doch Daniel so lieb schätzte, lässt sich übers Ohr hauen und die Lüge, alle Leute, alle Minister stehen dahinter, reicht ihm. Und er macht Folgendes. Daraufhin ließ der König Darius das Schriftstück und das Verbot ausfertigen. Punkt. Ja, da hat er sehr viel Eigeninitiative gezeigt in dieser Sache. Also ihr seht, wie abhängig Könige von ihren Leuten waren. Und warum das ja auch Darius irgendwann merkt, sehen wir im Folgenden. Und als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, ging er in sein Haus. Hat Daniel nichts davon mitgekriegt bisher? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ihr das so lest, ich meine, da war doch der Höchste, ne? Die haben das scheinbar still und heimlich an ihm vorbeigemacht. Ich erinnere mich noch an meine Zeit, als ich bei der Volksbank gearbeitet habe. Es war nur ein kleiner Job, keine Sorge, ich bin kein Banker. Ich habe da nur im Service Center gesessen und hier den gemacht. Schönen guten Tag, herzlich willkommen bei der Volksbank. So, das war's. Mehr war's nicht. Ich sag euch, wir hatten da so eine Übernahme einer anderen Volksbank und dann kamen so andere Kolleginnen in das Team und, oh, Freunde, ey, das war ein Terz und ein Gezicke und Gemecker und Geläster und die sind scheiße und die sind blöd und die haben's nicht drauf und die sind zu hü und hot und le und, oh. Da könnt ihr euch gediegen raushalten. Da müsst ihr nicht mitmachen. Ihr müsst nicht überall eure Hände und eure Ohren drin haben. Macht eure Arbeit und dann lasst die Intrigen Intrigen sein, die Lästereien Lästereien sein. Und ihr werdet ja feststellen, ja, die Leute, die hassen euch sowieso. Also, macht den Unterschied auch nicht mehr. Aber was macht Daniel, als er es hört? Immerhin hat er doch so einen heißen Draht zum König Darius. Der will ihn doch über alle Leute setzen. Geht jetzt hin und sagt, Darius, was war denn da jetzt los? Sag mal, was sollte das? Du kannst doch jetzt nicht, also hast du dir das mal überlegt? Er geht doch nicht hin und sagt, Darius, naja, du kennst mich doch, du weißt doch, wie ich es mit Gott halte, krieg ich vielleicht eine Sondergenehmigung. Nein, schau nicht. Nein. Er macht nichts, außer er geht einfach in sein Haus und macht weiter wie bisher. Er passt sich auch nicht an die Gegebenheiten. Er könnte ja sagen, keine Bitte richten an irgendeinen anderen als an König Darius. Na gut, dann ist halt mal eine Woche Dankbarkeitsgebet dran. Lobpreis, ja, ist doch eine schöne Sache. Kann man auch machen. Gut umgehen, diese Sache, und kein Problem. Nö, Daniel nicht. Wir lesen weiter. Was macht er noch? Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete und pries vor seinem Gott, wie er es auch vorher getan hatte. Das ist eine tolle Routine. Hätte ich auch gern. Und da zeigt sich dann, nee, tatsächlich, regelmäßiges Gebet muss nicht Pflichterfüllung sein. Kann auch mit Leben gefüllt sein. Aber er geht dahin und macht einfach wie bisher. Geht auf die Knie, betet vor seinem Gott und er schließt nicht mal die Fenster. Ich meine, das wäre das Mindeste gewesen, ne? Also ich meine, stilles Kämmerlein hat er ja schon, aber mit so einer Horch- und Kuckluke, was soll denn das? Also nein, ihr seht, Daniel hat sich überhaupt nicht drum geschert, was ihm da droht. Und jetzt sage ich euch mal, was eine Löwengrube. Das sind nicht miezende Kätzchen, das ist nicht eine Manege im Zirkus. Hopp nach links, hopp nach rechts. Eine Löwengrube, das ist kein Vergnügen. Und das werdet ihr am Ende ja auch noch sehen. Und? Ja, es kam, wie es kommen musste. Vers 12. Da stürzten jene Männer herbei und fanden Daniel, welch Überraschung, betend und flehend vor seinem Gott. Darauf näherten sie sich dem König und sprachen vor ihm bezüglich des königlichen Verbots. Hast du nicht ein Verbot ausfertigen lassen? Dass jeder Mann, der innerhalb von 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbittet, außer von dir, König, in die Löwengrube geworfen werden sollte? Der König antwortete und sprach, das Wort ist unumstößlich nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. Darauf antworteten sie und sprachen vor dem König, Daniel, einer der Weggeführten aus Juda, also der schenkt weder dir, König, noch dem Verbot, das du hast anfertigen lassen, Beachtung, sondern er betet dreimal am Tag. Schön, dass die das wussten, oder? Also ich weiß nicht, wie ihr das macht in der Kantine, in der Schule oder mit eurem Pausenbrot oder... Oder, ich weiß nicht, wissen die, dass ihr betet? Die haben ihn scheinbar kräftig beobachtet, lange Zeit bespitzelt, ihren Zugriff gut geplant, zur rechten Zeit am rechten Ort, gesehen, gleich angeschwärzt,
Die wussten, dass der betet. Weiß man das bei euch? Weiß man das bei uns? Und jetzt gibt es das große Erwachen. Da missfiel es dem König, als er die Sache hörte, sehr. Und er sann darauf, Daniel zu retten. Und bis zum Untergang der Sonne bemühte er sich, ihn zu befreien. Da stürzten diese Männer zum König und sagten zum König: Wisse, König, dass die Meder und Perser ein Gesetz haben, wonach kein Verbot und keine Verordnung, die der König erlassen hat, abgeändert werden darf. Was ist denn das für ein Gesetz? Ihr kennt es vielleicht von Esther. Haman will ja da auch, ne? Die Juden vernichten. Und er lässt hier ein Gesetz erlassen. Und als dann Esther zum König geht und sich offenbart, kann der nicht einfach sagen, ich hole das Gesetz zurück. Er muss ein neues Gesetz erlassen. Mordechai hilft ihm dabei, das den Juden hilft. Da durften sie sich dann wehren gegen ihre Vernichtung. Aber die Perser hatten so ein Gesetz, dass wenn es schriftlich festgehalten war, durfte daran nichts geändert werden. Nicht mal derjenige, der es selbst gemacht hatte. Schon ein bisschen überheblich, ne? Nee, also wenn wir irgendwas sagen, das ist immer richtig. Korrigieren müssen wir uns nie. Es gab sogar Fälle, da haben die Könige später erfahren, die Leute waren unschuldig. Da mussten die trotzdem hingerichtet werden. Ist egal, war ja verurteilt nach dem Gesetz der Perser und Meder. Ja, Pech gehabt. Und deswegen kann Darius nichts machen, obwohl er sich ja nun wirklich bemüht. Ist das nicht schön? Der bemüht sich um den Daniel, ach ja, und hat ihm geholfen? Nö. Hat ihm überhaupt nicht geholfen. Und ihr werdet euch erinnern an Nebukadnezar. Kapitel 3. Der sagt, wer soll euch retten aus meiner Hand? Und Darius, der ist ganz anders drauf. Aber kann er ihn retten? Nein. Egal, wie weit deine Connections reichen. Rettung kommt nicht von Vitamin B. Das, ob es in der Firma ist, ob es in der Schule ist, ob es im Studium ist oder ob es wirklich mal hart auf hart kommt. Rettung kommt nicht von Menschen. Und so befahl der König und man brachte Daniel herbei und warf ihn in die Löwengrube. Der König begann und sagte zu Daniel: Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, er möge dich retten. Klammer auf, denn ich kann's nicht. Klammer zu. Und ein Stein wurde gebracht und auf die Öffnung der Grube gelegt. Und der König versiegelte ihn mit seinem Siegelring und mit den Siegelringen seiner Gewaltigen, damit die Sache mit Daniel nicht verändert würde. Oder so jemand sich reinschleicht oder er vielleicht des Nachts doch kommt und ihn rausholt. Ne? So hatte jede Partei, hatte so ihr Anliegen daran, da ihren Siegel drauf zu klatschen, damit nicht Darius den heimlich rausholt oder dass die anderen Leute da noch nachhelfen. Und jetzt musste er es abgeben. Darauf ging der König in seinen Palast. Und er übernachtete fastend und ließ keine Speise zu sich hereinbringen. Und sein Schlaf floh vor ihm. Dann stand der König bei der Morgenröte, sobald es hell wurde, auf und ging schnell zur Löwengrube. Und als er sich der Grube näherte, rief er mit trauriger Stimme nach Daniel. Wie rührend, ist doch wirklich, also der kann die ganze Nacht nicht schlafen. Wirklich, ich finde das toll. Gefällt mir. Also ihr seht, ihr könnt auch einfach, indem ihr anders seid, indem ihr überzeugt durch den außergewöhnlichen Geist Gottes, tatsächlich Leute beeindrucken. Da müsst ihr gar nicht Ränke schmieden. Ich meine, überlegt mal, Daniel war ja, wie wir es heute Morgen gehört haben, der war ja voll abgeschrieben davor. Das heißt, der wurde ja jetzt erst wieder zu Ehren gebracht, nachdem er da so in Vergessenheit geraten ist. Ja, durch den außergewöhnlichen Geist können wir Menschen wirklich beeindrucken. Und das wünsche ich mir auch für mich, für euch, dass die Leute so von uns denken und nicht anders. Da gibt es so viele andere Möglichkeiten. Und jetzt kommt's. Jetzt redet Daniel. Der hat noch überhaupt nicht geredet. Ist euch das aufgefallen? Der steht nicht vor dem König und sagt, Darius, Darius, als er dann gefangen genommen wurde. Warum machst du das? Wie kannst du nur? Du kennst mich doch. Wir sind doch so. Oder macht er nicht. Gar nicht. Der jammert und klagt auch nicht. Nein, überhaupt nicht. Aber jetzt redet er. Jetzt redet er. Denn er ruft, Daniel, Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen retten können? Da redete Daniel mit dem König. König, lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und er hat den Rachen der Löwen verschlossen, sodass sie mich nicht verletzt haben, weil vor ihm Unschuld an mir gefunden wurde. Auch vor dir, König, habe ich kein Verbrechen begangen. Da freute sich der König sehr und er befahl, Daniel aus der Grube herauszuholen. Und Daniel wurde aus der Grube herausgeholt und keine Verletzung wurde an ihm gefunden, weil er auf seinen Gott vertraut hatte. Und der König befahl und man brachte jene Männer, die Daniel verklagt hatten, und man warf sie in die Löwengrube, sie, ihre Kinder und ihre Frauen. Das war sippenhaft. Und ehe sie noch am Boden der Grube angekommen waren, fielen die Löwen über sie her und sie zermalmten alle ihre Knochen. Ja, das war kein Miezekätzchenverein da unten. Das waren wilde Tiere. Und ja, das erinnert uns daran, warum es so gut ist, dass Gott sagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und nicht Auge um ganze Familie und Zahn um deine ganze Sippe, sondern Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das bedeutet nicht, haut er dich, bäm, gib ihm eins zurück. Das bedeutet, gib ihm nicht mehr zurück, als er dir gegeben hat. Verhältnismäßigkeit. Die Perser, die kannten sippenhaft. Dann schrieb der König Darius an alle Völker, Nationen und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnten, euer Friede sei groß. Von mir ergeht der Befehl, dass man in der ganzen Herrschaft meines Königreichs vor dem Gott Daniels zittere und sich fürchte. Denn er ist der lebendige Gott und bleibt in Ewigkeit. Und sein Königreich wird nicht zerstört werden und seine Herrschaft währt bis ans Ende. Er, der rettet und befreit und Zeichen und Wunder im Himmel und auf der Erde tut. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen gerettet. Und dieser Daniel stand in großem Ansehen unter der Regierung des Darius und unter der Regierung des Kyros des Persers. Das war der Moment, wo es mir aufging. Durch so viele Kinderstunden hindurch hatte ich schon Daniel in der Löwengrube gehört. Hab's auch schon ein paar Mal selbst gelesen und trotzdem muss mich dieser Heidenkönig daran erinnern, worum es geht. Es geht nicht um Daniel. Es geht nicht um den krassen Typen, der zwei Weltreiche hat untergehen sehen. Es geht nicht um den krassen Daniel, der sich bis an die Spitze der Politik hochgearbeitet hat. Es geht nicht um diesen Daniel. Es geht um den Gott. Wir lesen es nochmal. Er ist der lebendige Gott und bleibt in Ewigkeit. Und sein Königreich wird nicht zerstört werden. Und seine Herrschaft währt bis ans Ende. Darius hat ja nun ein bisschen was davon mitbekommen, dass Königreiche auch mal schnell vorbeigehen können. Und er erkennt, das ist sein Gott. Dessen Reich geht nicht unter. Das währt ewig. Und ihr Leben, egal wie hoch wir uns, in welchen Reichen auch immer arbeiten, die gehen alle unter und dann am Ende bist du wieder der Schuhputzer. Vergessen irgendwo, da kommt jemand und sagt, bist du nicht einer von den Weggeführten? Oder dann wirst du wieder von irgendwem angeschwärzt, da dieser von den Weggeführten da. Das ist egal, wie hoch du kommst. Jede Firma kann bankrott gehen. Egal, welche Stellung du da hast. Aber Gottes Reich vergeht nicht. In Ewigkeit. Und das ist die Botschaft von Daniel 3 und Daniel 6. Ja, was ist denn der Unterschied zwischen den beiden Kapiteln? Bei dem einen Mal war es der König selbst in seiner Hybris. Der macht ein Gesetz, das ist für so ein paar Verwalter so ein Ding, gar nicht mal gegen alle. Ja, und die paar Verwalter hat's halt betroffen, die wurden da vereidigt und eingeschworen und mussten sich da halt niederwerfen und das war direkt gegen das Gebot Gottes. Ja? Und das andere Mal waren es halt so Ränkeschmiede, so schmierige Typen, die da, ja, die Gesetze so durchdrücken, hintenrum, so in einer günstigen Situation. Kennen wir ja auch, ne, wie Gesetze mal schnell eben durchgedrückt werden. Soll es ja auch heute geben. Und es ist so ein Gesetz, was ja jetzt nicht direkt so gegen die Gläubigen klingt, aber ja doch irgendwie sehr einschränkend ist. Und bei dem einen ist es, ja, da sind es drei Männer, drei Gläubige, die da zusammenstehen. Und dann haben wir den Daniel, der steht ganz alleine da. Und wir haben bei dem einen, da haben wir einen Feuerofen. Dann haben wir eine Löwengrube. Wir haben einen König, der die Gläubigen hasst und der sich an ihn ärgert, der sich zornig aufspielt wie so ein kleiner Giftzwerg. Und dann haben wir einen König, der wird sie gern retten, der ist ihnen wohlgesonnen, der will alles daran setzen, dass die rauskommen. Ist ganz egal. Hasser gibt's überall. Und verfolgt werden wir früher oder später immer. In jedem Reich. Aber alle Reiche werden vergehen. Und sein Reich wird nicht vergehen. Und deswegen kann Daniel die Fresse halten, bis er in der Löwengrube ist. Braucht nichts sagen. 80 Jahre hat er gelebt. Er kennt seinen Gott. Er weiß, wo er hinkommt. Braucht keinen Stress machen. Braucht sich nicht strampeln wehren, dass er dann in die Löwengrube geworfen wird. Braucht nicht rumjammern. Braucht nicht Widerspruch einlegen oder den erhobenen Zeigefinger sagen, wie könnt ihr nur? Oder Darius. Nein. Kein Wort, nur gebetet hat er, das war alles. Das hat ihn auch ins Gefängnis bzw. in die Löwengrube gebracht. Und das holt ihn wieder raus. Aber hey, garantiert ist das nicht. Das finde ich immer so schön bei Schadrach, Meshach und Abednego, dass sie das sagen. Wir sagen, egal, wir müssen dir keine Antwort darauf geben, ob Gott uns retten kann aus deiner Hand. Können tut das. Ob er es macht, ist seine Sache. Aber Daniel wird gerettet, denn wir haben noch ein paar Kapitel. Er will durch ihn noch ein bisschen was sagen. Und noch was. Gucken wir doch mal genau hin. Daniel. Unschuldig verklagt. Kennt ihr da noch wen? Daniel, der Richter, versucht ihn vor den Anklägern zu befreien. Versucht so ein bisschen alle Kniffe, die er weiß, weil er sagt, ich finde keine Schuld an ihm. Daniel, der in die Grube geworfen wird, hinab und der Stein kommt davor und das Siegel kommt dran und keiner darf ran. Klingelt da was? Und ein früher Morgen, wo sich Leute aufmachen, um diese Grube zu besuchen und der Mann lebt. Überraschung. Ja, Daniel ist mehr als nur so ein Irgendwer. Nein, Daniel darf sogar ein Bild sein für Christus. Wow, das wäre ich gerne. Das sind wir alle. Das sollen wir alle sein. Ein Bild für Christus. Ob wir nun in einer Löwengrube landen oder ob wir nun im Kolosseum sind und da von wilden Tieren zerfleischt werden. Wir sind Abbild Christi. Die Menschen sollen was von ihm sehen. Muss nicht der gleiche Lebenslauf sein. Also ich kenne zwar ein paar Theologie-Kommilitonen, die sind Zimmermann, aber ich glaube, das hatte vorher keinen tieferen Sinn. Also insofern, muss nicht sein. Aber hey, wie schön, wenn wir Jesus-Leute was von Jesus widerspiegeln dürfen in dieser Welt. Und dann ist es eben so, dass ein Daniel einfach rauskommt aus der Löwengrube, ganz entspannt und dann noch ein paar Kapitelchen schreibt, weil es Gott will. Und wenn er euch schon bei sich haben will, auch gut, auch schön, vielleicht noch schöner. Oh ja, der Kreis, der wird enger, merken wir, oder? Also ich meine, bisher waren wir ja recht komfortabel aufgestellt hier in unserem westlichen Hemisphärchen. Da war nicht viel. Christliches Abendland oder so, ne? Jetzt merkt man schon, oh, es wird schon postchristlich, wird schon nachchristlich. Christlich ist schon langsam vorbei. Merken wir, es wird enger. Jetzt müssen wir hier schon mit Masken rumsitzen. Hat jetzt nichts direkt mit uns zu tun, aber ich meine, ihr kriegt, glaube ich, langsam ein Feeling dafür, dass sich was ganz schnell ändern kann. Und dass, ja, man auf einmal mit der Polizei sich dafür rechtfertigen muss, dass man bei einem Gottesdienst war. Noch ist es okay, kein Ding. Schön, freuen wir uns. Super, dass wir das noch machen. Daumen hoch. Aber es kann anders kommen. Wer ist Daniel? Warum wird er so sehr gehasst? Weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm lebt. Und das ist immer wieder das Gleiche gewesen. Zu allen Zeiten. Wird sich auch nicht ändern. Und darum seien wir doch mutig und stehen wir zu diesem Herrn und hören wir auf diesen Herrn und leben wir ein Leben gemäß diesem Herrn. Nicht aus eigener Kraft, dann hast du Stress. Dann hast du keinen Bock auf Daniel 6, wenn du das versuchst, selber hinzukriegen. Sondern im Vertrauen auf ihn. Falte deine Hände jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend. Ja, oder auch nicht. Aber leb in der Verbindung mit ihm, wie wir es gestern gehört haben. Bleib an diesem Gott und er bleibt an dir. Krasse Verheißung. Ich will noch beten. Herr Jesus, du bist ein großartiger Herr. Du bist ein guter Hirte. Du bist einer, der alle Weltreiche überdauert. Und der am Ende dahergepoltert kommt und das ganze Standbild einfach umschmeißt und einen großen Berg dahinstellst an dieser Stelle und es ausfüllst die ganze Welt. Danke, Herr. Du kommst wieder. Und du machst dem ein Ende. Diesen ganzen Reichen. Und diesen ganzen Kampf der Menschheit gegen dich machst du ein Ende und wir freuen uns darauf. Und Herr, wir sitzen aber noch hier und es ist nicht immer angenehm. Aber Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns zu solchen machst, die im Alltag unseren Herrn bekennen, wo wir sind, die sich nicht anstecken lassen von irgendwelchen schlechten Launen von anderen Menschen, uns nicht reinziehen lassen in Intrigen und irgendwelche Munkeleien. Und ja, wir wollen dir dienen und nicht uns selbst. Wir wollen uns auch nicht rechtfertigen für dich, sondern wir wollen fröhlich Zeugnis geben. Herr, mach uns zu leuchtkräftigen Gefäßen deines Lichts. Lass uns dein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Es geht nicht um uns. Es geht um dein Licht, das wir nicht unter den Scheffel stellen sollen. Aber Herr, wir brauchen selbst dazu deine Hilfe. Und wir bitten dich, dass du uns dabei hilfst. Und du hast es versprochen. Danke dafür. Amen.